13 plus 1, der DVFA-Podcast für spannende Einblicke in die Finanzwelt.
Herzlich willkommen zu unserem DVFA-Podcast 13 plus 1. 13 plus 1, das sind 3 persönliche Fragen an den Gast, 10 inhaltliche Fragen und eine Bonusfrage, da wir ja auch etwas Mehrwert bieten wollen. Heute geht es um das Thema KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, und Regulatorik. Und ich habe Thorsten Müller bei mir zu Gast. Ich habe die Folge mit dem Titel überschrieben KMU, Regulatorik und kein Ende. Thorsten wird sich gleich selber vorstellen und mehr zu sich sagen. Mein Name ist Christoph Schlienkamp, ich bin Portfolio-Manager bei der GS&P Kapitalanlagegesellschaft und führe euch durch diesen Podcast. Zuvor muss ich noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast rein der Information dient, keine Anlageberatung ist und natürlich auch keine Rechts- und Steuerberatung. Und damit direkt hinein in die Folge. Hallo Thorsten.
Hallo Christoph.
Thorsten, deine Minute für die persönliche Vorstellung beginnt dann jetzt.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Thorsten Müller, gebürtig in Hamburg, bin inzwischen seit knapp 30 Jahren hier in der Frankfurter Region beheimatet. Wir leben in Butzbach, bin verheiratet, habe 2 erwachsene Kinder. Vielleicht zum klassischen CV, Lehre zum Bankkaufmann bei MM Warburg in Hamburg, damals noch eine goldgeränderte Privatbankiersadresse. Anschließend dann Studium der BWL mit Abschluss Diplomkaufmann in Kiel. Wir Kieler sind da immer relativ stark geprägt durch das Institut für Weltwirtschaft. Dann merkt man auch schon, dass man stark für Freihandel sich zum Beispiel einsetzt. Habe dann anschließend nach Frankfurt gewechselt, 10 Jahre Kapitalmarkt in der Commerzbank im Bereich M&A und Equity Capital Markets. Bin dann im Hoch des neuen Marktes zur WestLB gewechselt, nach Düsseldorf. Auch da Aktienprimärmarkt, anschließend Coverage Officer für Großunternehmen. Habe dann zwischenzeitlich mit Kreditkompetenz und allem, was dazugehört, das gesamte europäische Leasinggeschäft der Bank geleitet und habe zum Abschluss dann das Family Office Geschäft aufgebaut. Seit 2012 bin ich selbstständig und zwar Geschäftsführer oder Managing Partner bei Lighthouse Corporate Finance hier in Frankfurt. Wir sind eine kleine Boutique, spezialisiert auf SMEs. Auf der Kapitalmarktseite sind das Bonds, IPOs, Private Equity, Kapitalerhöhung, Private Debt. Und ich bin seit 2022 ehrenamtlich Vorstandsvorsitzender der DVFA.
Danke, Thorsten. Das waren genau 2 Minuten. Ne? Die eine Minute davon holen wir dann gleich sozusagen wieder rein. Ne? Nach den vielen Stationen in Norddeutschland müsste dann die nächste Station ja eigentlich in Süddeutschland sein. Aber lass uns mal mit den persönlichen Fragen anfangen. Ne? Du weißt, wir wollen das Format etwas kurzweilig gestalten, bevor wir dann zum Inhalt kommen. Ne? Und wenn du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen freundlicherweise auch sagst, warum du dich wofür entschieden hast. Und die erste Frage, wir haben das immer schon mal diskutiert, heißt Bitcoin Segen oder Fluch? Und warum?
Ganz klar Segen. Durch den Bitcoin ist die Blockchain-Technologie vorangekommen und es bietet halt Chancen für Innovationen rund um Finanzmarktprodukte.
Frage 2. Künstliche Intelligenz, Chance oder Risiko für die Finanzwirtschaft? Warum?
Ganz klar Chance, weil durch KI viele, viele eintönige und einfache Tätigkeiten wegfallen, die werden durch die KI übernommen. Das heißt, die Menschen haben mehr Zeit, sich um qualitative Analysen zu kümmern und die Basics werden durch KI geliefert.
Danke dafür. Die dritte Frage ist weder Chance noch Risiko, sondern heißt einfach Apfel oder Birne.
Du, ganz klar.
Du weißt, warum ich frage.
Ja, genau. Du hast wieder Hintergrundwissen. Ganz klar Apfel, weil ich bin ja zum privaten Apfelweinkälterer hier geworden in Hessen mit viel, viel Spaß. Also Apfel.
Okay, super. Danke, Thorsten. Und dann lass uns direkt in den Inhalt einsteigen. Wie gesagt, das Thema KMUs und Regulatorik. Ja? Und vielleicht am Anfang drei Fragen so zum Thema allgemeine allgemeine Regulierung und Herausforderungen für KMUs. Die erste Frage heißt, Thorsten, wie hat sich deiner Meinung nach die Regulierung des deutschen Kapitalmarkts in den letzten Jahren entwickelt? Und vor allen Dingen würde uns interessieren, welchen Einfluss hat dies auf eure Arbeit als Corporate Finance Boutique?
Also die Regulatorik hat natürlich nach der Finanzmarktkrise ganz erheblich zugenommen. Das ist ein laufender Prozess und der hoffentlich jetzt langsam zum Ende kommt. Wir hören das Wort Entbürokratisierung immer mehr und das betrifft natürlich auch die Regulatorik.
Aber das hören wir doch schon lange, oder?
Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, jetzt ist so viel Druck im Kessel, dass tatsächlich etwas Regulierung abgebaut werden könnte. Aber das heißt natürlich, wenn ich mir unsere Arbeit angucke mit den KMUs, wir haben wenig Börsengänge gesehen von KMUs in den letzten Jahren. Das heißt, es ist weniger Geschäft da. Auch der Bondmarkt für KMUs ist im Moment geschlossen. Das heißt, wir als Corporate Finance Boutique sind im Moment bei den Transaktionen weniger in öffentlichen Transaktionen aktiv, sondern eher in privaten. Das heißt M&A, das heißt aber auch Private Equity oder Private Debt.
Du, jetzt haben wir schon öfters über KMUs gesprochen. Ne? Ich glaube, wir müssen erstmal definieren, ab wann ist man denn KMU oder ab wann ist man kein KMU mehr? Gibt es einheitliche Größenklassendefinitionen eigentlich dazu? Und schlägst du bzw. die DVFA für KMU und Wachstumsunternehmen eine spezielle Größenklassendefinition vor?
Christoph, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also wann immer wir über KMUs sprechen oder im Englischen SMEs, ist es immer wichtig, sich erstmal darüber zu verständigen mit dem Gesprächspartner, was die jeweils andere Seite unter KMUs versteht. Es gibt die offizielle Definition von der EU und da müssen zwei von den folgenden drei Kriterien erfüllt sein. Anzahl der Mitarbeiter, kleiner als 250, Umsatz, kleiner als 50 Millionen Euro und die Bilanzsumme kleiner als 43 Millionen. Da merkt man schon, das ist eine statische Größe. So werden viele Statistiken aufbereitet. Wenn wir uns jetzt aber angucken, wie das Ganze am Kapitalmarkt aussieht, da muss man ganz klar sagen, SMEs, und da haben wir uns in der DVFA lange Gedanken drüber gemacht und ich denke, das ist eine vernünftige Einordnung, sind in unserem Verständnis Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter einer Milliarde Euro. Weil das sind häufig die Unternehmen, in die größere institutionelle Investoren nicht mehr investieren. Und deshalb denke ich, eine Milliarde Marktkapitalisierung ist eine sehr vernünftige und plastische Größenordnung.
Ja, das sehen wir auch als institutionelle Investoren, die Milliardengrenze. Vernünftige Größenordnung. Lass mich damit nochmal zur Abgrenzung kommen zwischen kleineren und größeren Unternehmen und welche spezifischen regulatorischen Herausforderungen haben denn die KMUs im Vergleich zu großen Unternehmen? Ne? Und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen erläutern, wie KMUs damit umgehen, ne? Und vor allen Dingen, wie gehen sie damit um, sich an ständig ändernde Vorschriften oder auch Gesetze anzupassen?
Also es gibt natürlich irrsinnig viel spezielle Regulatorik. Im Kern ist es natürlich so, große Unternehmen können halt mit Regulatorik viel, viel einfacher umgehen als KMUs. Das liegt einfach daran, weil Manpower nicht vorhanden ist. Und als Beispiel will ich mal nennen, was im Moment in aller Munde ist, diese Corporate Sustainability Regulation. Und zwar für Listed SMEs, das ist im Moment in der Konsultation. Große Konzerne, ich spreche wirklich über multinationale Konzerne, müssen ungefähr 1000 bis 1200 Datenpunkte liefern. Jetzt ist die Überlegung, dass man für gelistete KMUs in den Kriterien bis 250 Mitarbeiter, 50 Millionen Umsatz oder 43 Millionen Bilanzsumme, 600 Datenpunkte abfragt. Das heißt, es ist gut 60% dessen, was multinationale Konzerne liefern müssen. Und da merkt man eigentlich schon die Unwucht. Wir haben eine Regulatorik aufgebaut, die sich in erster Linie um große börsennotierte Kapitalgesellschaften dreht. Und wir versuchen dann hier und da etwas abzuschneiden und das dann passend zu machen für KMUs. Das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz, weil eine Kathedrale, die man mal baut für große Konzerne, dann für einen lokalen Pastor, also ein kleines KMU, passend zu machen, der ja eigentlich nur eine kleine Dorfkirche braucht, das funktioniert nicht. Und von daher sehen wir oder sehe ich auch eine große Kritik an diesem nur etwas marginal anzupassen und dann zu sagen, das ist ein KMU-Standard, führt nicht zum Ziel. Wie können jetzt KMUs damit umgehen? Das ist natürlich so, das ist schwierig. Wir können nur sagen, entsprechend Ressourcen für diese Aufgaben vorzuhalten, einen engen Dialog zu führen, auch mit Verbänden, um halt da relativ schlank mit den Arbeitsanforderungen klarzukommen. Also eine Patentantwort kann ich dir hierfür gar nicht geben,
Christoph. Ja, aber am Ende des Tages geht es dann immer darum, Personal vorrätig zu haben, um diese ganzen regulatorischen Themen dann auch abzuarbeiten. Thorsten, danke jetzt erstmal so weit und lass uns mal im zweiten Themenkomplex so das bisschen das Thema Kapitalmarktunion und Investorenaspekte ansprechen. Du hast es zwar gerade schon mal angerissen, aber zum Thema Kapitalmarktunion, warum ist eine stärkere Berücksichtigung der Investorenseite in der Kapitalmarktunion in der Europäischen Union denn eigentlich notwendig?
Also das ist ein wichtiger Punkt. Und wir haben ja in den letzten Monaten, das ist auch von Mario Draghi ins Spiel gebracht worden, dass man einfach sagt, dieses Wort Kapitalmarktunion ist sehr abstrakt. Wir sprechen inzwischen eher von der Savings- und Investmentunion. Darin kommt schon ganz klar zum Ausdruck, dass eben hier sehr, sehr viele Gelder in Europa auf Sparkonten liegen, auf Festgeldkonten. Und das sind natürlich Gelder, die in den Kapitalmarkt, insbesondere auch in den Aktienmarkt, fließen könnten, um eben auch die Altersvorsorge zu verbessern in Europa. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, Märkte werden halt auch dadurch stark geprägt, wie viel Nachfrage, das heißt, wie viel kontinuierlicher Liquiditätszufluss vorhanden ist. Von daher ganz richtig, in den letzten Jahren ist viel auf der Angebotsseite immer wieder verbessert worden, angepasst worden. Aber wir müssen uns deutlich stärker auf die Nachfrageseite stellen. Das heißt, auf die Investorenseite.
Da fällt mir dann auch das Thema Versicherungssektor ein. Und vielleicht kannst du uns mal erläutern, welche Rolle der Versicherungssektor dann eigentlich heute bei der Anlage in Aktien spielt. Vielleicht hast du auch eine Zahl da, wie die Aktienquote bei den Lebensversicherungen in den letzten Jahren dann entwickelt hat.
Ja, also das haben wir uns in der DVFA auch sehr detailliert angeguckt. Anfang der 2000er Jahre hatten wir im deutschen Lebensversicherungssektor eine Aktienquote von ungefähr 25%. Heute, gut 20 Jahre später, haben wir nur noch eine Aktienquote von unter 5%. Und da sieht man, Investoren oder Versicherer haben ja eine extrem lange Duration, 30 Jahre häufig, sind eigentlich der ideale Aktieninvestor. Und diese Investorengruppe haben wir durch eine sehr, sehr strenge Regulatorik, aus meiner Sicht auch falsche Regulatorik, durch Solvabilität 2 aus dem Aktienmarkt mehr oder weniger rausgedrängt.
Ist da eine Trendumkehr in Sicht?
Wir haben es mehrfach angeregt zu diskutieren. Die Versicherungsbranche ist da im Moment, glaube ich, in einem Punkt, dass sie sagt, wir wollen keine momentanen Veränderungen. Wir sind im Moment in einem Steady State. Und das ist aber ein Punkt, den wir sicherlich auch bei der EU-Kommission anmahnen sollten weiterhin.
Lass mich in dem Zusammenhang auch das Thema Market Sounding nochmal aufgreifen. Muss man die Prozesse da vereinfachen im Market Sounding, um Investoren anzuziehen? Weil das könnte ja auch ein Hebel sein.
Also auch hier ein ganz wichtiger Punkt. Market Sounding, das heißt Chinese Walls klar einzuziehen für Blue-Chip-Investments, MDAX-Werte, völlig in Ordnung. Nur, wenn man sich das Gleiche anguckt im Bereich KMUs, da hat man häufig nur 5, 6, 7 größere Investoren. Und wenn es zum Beispiel um eine Kapitalerhöhung geht, beispielhaft 10 Millionen Euro, und man diese Kerninvestoren anspricht und die dann im selben Schritt durch Bürokratie, durch Dokumentationspflichten, durch Handelseinschränkungen dermaßen stranguliert, dass die von vornherein schon sagen, ich nehme am Market Sounding nicht teil, weil ich in meiner Dispositionsfähigkeit stark eingeschränkt werde, dann sieht man eben auch, wie stark eben auch Regulierung auf bestimmte Marktgegebenheiten zugeschnitten sein muss. Für KMUs, denke ich, sollten wir die Regeln fürs Market Sounding deutlich praktikabler halten.
Also deutliche Vereinfachung. Soweit so gut. Lass uns dann mal das Thema bei KMUs so steuerliche und rechtliche Aspekte ansprechen. Ne? Und vielleicht fange ich mal mit der Frage an, welche Vorteile siehst du bzw. auch die DVFA in der Aussetzung oder Reduzierung der Kapitalertragsbesteuerung für KMUs und Wachstumsunternehmen? Ja.
Christoph, du weißt das ja genauso wie ich. Wir haben ja ein kleines Paper dazu geschrieben, schon vor, ich glaube, 2, 3 Jahren. Es ist tatsächlich so, wenn wir eine Reduzierung der Dividenden oder auch der Kursgewinne für KMUs einführen könnten, dann ist das natürlich ein ganz, ganz starker Anreiz für Investoren, sowohl private als auch für institutionelle, sich diesen KMU-Sektor stärker anzugucken. Weil im Moment leidet er nur unter einer starken Regulierung, und das wäre mal ein Gegengewicht, um einfach zusätzlich mal einen attraktiven Punkt für KMUs oder KMU-Investments einzuführen. Von daher denke ich, dass das eine ganz, ganz starke Signalfunktion haben kann.
Das würde ich so unterschreiben, Thorsten. Ne? Und dann lass mich mal auf das Thema zu sprechen kommen. Andere EU-Länder. Gibt es andere EU-Länder mit steuerlichen Begünstigungen für börsennotierte KMUs? Und vielleicht auch als Anschluss dann direkt die Frage auf die vorhergehende, wie könnte eine europäische Lösung denn aussehen?
Also wir haben uns das sowohl im Europäischen Analystenverband, das ist der Dachverband der DVFA, EFAS, angesehen. Wir haben uns auch in der DVFA dazu Gedanken gemacht. Wir haben festgestellt, in Italien gibt es zum Beispiel ein sehr interessantes Programm, das nennt sich PIR, P-I-R. Das sind sogenannte Individual Savings Plans. Und die sagen zum Beispiel, wenn ein Fonds 30% in KMUs investiert, sind 30.000 Euro pro Jahr über 5 Jahre, das heißt pro Person, pro Investor, sind das 150.000 Euro, die von der Dividendenbesteuerung und von der Kursgewinnbesteuerung ausgeschlossen werden. Das ist natürlich ein starker Anreiz.
Starkes
so
Wort,
haben die Italiener das gemacht. Anderes Beispiel.
Ist das in Europa umsetzbar, was die Italiener gemacht haben als europäische Lösung?
Also ich denke ja, weil es ein beschränkter Adressatenkreis ist, das heißt KMUs, das heißt der fiskalische Aspekt ist relativ gering, die Steuerausfälle, aber die Signalfunktion und die Schaffung von Arbeitsplätzen, von Innovationssteigerung wäre, glaube ich, ganz erheblich. Zweites Beispiel ist aus meiner Sicht Schweden. Schweden hat ein Flat-Tax-Regime, das heißt, der Depotwert wird besteuert mit 1% per annum. Das heißt, relativ stabile Einnahmen für den Fiskus, klare Kalkulationsbasis für die Investoren, und dadurch entfällt natürlich eine kontinuierliche Besteuerung der Dividenden und auch der Kursgewinne. Und dadurch erreicht man natürlich eine Aktienkultur. Und das ist in Schweden, denke ich, außerordentlich gut gelöst auf europäischer Ebene. Könnte man auch diskutieren, ist aber sicherlich, weil es für den gesamten Aktienmarkt gilt, deutlich komplexer.
Dann lassen wir uns mal überraschen, was da in Zukunft kommt. Und ein Thema in dem Zusammenhang ist ja auch immer das Thema der Mehrfachstimmrechte. Welche Meinung vertritt die DVFA bezüglich der Einführung von Mehrfachstimmrechten für junge Unternehmen? Und vielleicht auch die Nebenfrage, welche Bedingungen sollten dabei gelten?
Also die DVFA hat eine ganz klare Position und die heißt One Share, One Vote. Eine Stimme oder andersrum, eine Aktie, eine Stimme.
Eine Stimme, ja.
Wenn man jetzt davon abweicht und mehrfach Stimmrechte im Markt sehen möchte, um eben auch Gründer zu unterstützen, dass die nicht gleich bei der ersten Kapitalerhöhung ihre Mehrheit abgeben müssen, dann ist das nachvollziehbar. Aber wir fordern dann ganz klare Sunset-Regelungen. Das heißt, dass dieses Mehrfachstimmrecht relativ schnell wieder verschwindet, um halt wirklich die Liquidität in einer Aktie nicht aufzusplittern. Weil das wäre dann wiederum ein ganz, ganz großer Nachteil für die Handelbarkeit der Aktie.
Also eine temporäre sozusagen Zulassung. Lass uns in der abschließenden Frage hier im inhaltlichen Teil dann nochmal ein bisschen nach vorne schauen bei KMUs. Wie können KMUs dann sicherstellen, dass sie trotz regulatorischer Herausforderungen weiterhin innovativ und wettbewerbsfähig bleiben?
Ich denke, der wichtigste Punkt ist, eine breite Finanzierungsbasis zu haben. Das heißt, sowohl auf der Aktien-, also auf der Equity-Seite, als auch auf der Fremdkapitalseite breit aufgestellt zu sein. Der zweite Punkt ist sicherlich der, die eigenen Beschäftigten kontinuierlich auszubilden, sei es durch interne Programme, aber auch zunehmend durch externe Fortbildung. Und wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann denke ich, dass wir auch als KMU gute Chancen haben, im Wettbewerb zu bestehen.
Danke, Thorsten, soweit. Der Inhalt hat wie immer Spaß gemacht mit dir, aber du bist noch nicht entlassen. Ne? Wir kommen jetzt zur Bonusfrage. Und da kann ich natürlich nicht an der Frage vorbei. Als DVFA-Vorsitzender kann ich dich natürlich nicht entlassen hier, ohne dass du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Werbung für eine Mitgliedschaft der DVFA machst. Thorsten, warum DVFA?
Also zuerst mal, wir haben jetzt einen neuen Mitgliederhöchststand mit 1500 Mitgliedern. Jetzt könnte ich natürlich einfach sagen, 1500 Mitglieder sprechen für sich und die können nicht fehlen. Aber um eine DVFA-Mitgliedschaft vielleicht ganz konkret zu nennen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Netzwerk, gerade auch für junge Mitarbeiter, auch für junge Frauen. Für Frauen insgesamt, glaube ich, sind wir eine tolle Plattform. Dann ist es möglich, in den unterschiedlichen Fachbereichen, ob Nachhaltigkeit, ob Unternehmensanalyse, ob Finanzmärkte, ob Immobilien, in Fachausschüssen und Kommissionen mitzuarbeiten. Das heißt, man ist ganz nah dran an Stellungnahmen, an Konsultationen. Das ist, glaube ich, etwas, was jeden bereichert. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir alle arbeiten inzwischen ja hochspeziell. Und so ein Verband wie die DVFA hilft natürlich ungemein, ein breiteres Finanzwissen aufzubauen. Und das wäre also mein Pitch, weshalb man DVFA-Mitglied sein sollte oder werden sollte.
Danke, Thorsten, für den Pitch. Möchtest du inhaltlich, hatten wir irgendwas vergessen, noch beitragen zu dem Thema KMU-Regulatorik und kein Ende?
Also ein Thema liegt mir am Herzen, und zwar ist das ganz frisch erschienen in digitaler Fassung. Und zwar gibt es jetzt seit, ich glaube, einer Woche das Capital Markets Yearbook 2024. Das ist vom Europäischen Analystenverband mit starker Unterstützung der DVFA entstanden. Es gibt Überblick über die europäischen Aktienmärkte insbesondere. Vergleiche auch, wie sieht das in Asien aus, wie sieht es in den USA aus, wo wir feststellen, wir hinken hier in der Aktienkultur deutlich hinterher und in der Entwicklung der Märkte. Und zusätzlich gibt es dann über alle EU-Märkte ein kurzes Profil. Das kann sich jeder runterladen, einfach auf die Webpage gehen von EFAS. Wir werden auch bei der DVFA da einen Link einrichten in den nächsten Tagen und kann dann kostenlos runtergeladen werden. Also sehr zu empfehlen, ist, glaube ich, eine sehr gelungene Arbeit und hilft, das Verständnis für Aktienmärkte in Europa einfach zu schärfen.
Ja, das ist doch nochmal ein Mehrwert, den wir sozusagen mit diesem Link dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schaffen können. Soweit also das Thema KMU und Regulatorik und kein Ende. Thorsten, ich nehme dich nachher nochmal sozusagen dran, wenn wir kurz vor Schluss dieses Podcasts sind. Aber zunächst erstmal möchte ich euch um euer Feedback bitten. Habt ihr Anregungen oder Kritik, wie wir uns verbessern können? Darüber würden wir uns sehr freuen. Und wir sind natürlich immer interessiert an Themenvorschlägen. Die sind für uns äußerst wertvoll. Unsere Mailadresse ist podcast@dvfa.org. Und dann kommen wir dann noch zu dem Hörerfeedback zur letzten Folge mit Volker Sack zum Thema Finanzresearch. Da auch zunächst erstmal vielen Dank für das Feedback. Und es freut uns immer sehr, wenn wir von euch hören und eure Anregungen bekommen. Und ich möchte heute einige Stimmen dann teilen. Das erste Feedback kommt von Anna aus Frankfurt, die schreibt, die Folge mit Volker Sack war sehr informativ und hat mir besonders in Bezug auf die ethischen Grundsätze von Analysten neue Einblicke gegeben. Besonders interessant fand ich die Diskussion über die Transparenz bei Prognosen und Bewertungsmodellen. Dann haben wir noch ein kritisches Feedback von Markus aus München, der sich mit der Zukunft der Analysten auseinandergesetzt hat. Markus schreibt, die Folge hat viele interessante Themen angesprochen, aber ich fand die Diskussion über die Zukunft der Analysten etwas zu optimistisch. Volker hat zwar einige wichtige Punkte hervorgehoben, aber ich hätte mir gewünscht, dass ihr auch mehr auf die Risiken eingeht, insbesondere die zunehmende Automatisierung und den Einsatz von KI in den klassischen Analystenjobs, wie sie die verändern oder sogar ersetzen. Hier könnte eine vertiefte Auseinandersetzung gut tun. Lieber Markus, ich kann da garantieren, dass wir auf dieses Thema sicherlich nochmal detaillierter eingehen. Und last but not least haben wir noch einen Markus und diesmal Markus aus Frankfurt. Markus sagt, tolle Folge, ich teile nicht alle Meinungen von Volker, aber der Podcast soll ja auch zur Diskussion anregen. Macht weiter so. Also danke nochmals an alle, die uns geschrieben haben und mit denen ich auf dem Eigenkapitalforum Ende November in Frankfurt über den Podcast gesprochen habe. Damit ihr keine Folge verpasst, hier noch ein Tipp. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne auf Spotify, Apple, Amazon oder im bevorzugten Podcast-Player. Und eine 5-Sterne-Bewertung würde uns sehr freuen und hilft anderen, den Podcast zu finden. Dir, lieber Thorsten, nochmals recht herzlichen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Und ich übergebe zum Schlusswort dann nochmal an dich.
Okay, das mache ich gern, Christoph. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank auch an dich, Christoph. Du warst langjähriges Vorstandsmitglied der DVFA, dass du hier diesen Podcast, das ist ja dein Baby, aufgesetzt hast und großziehst. Also danke dafür vom gesamten DVFA-Vorstand. Und Ihnen und euch, liebe Zuhörer, wünsche ich frohe Weihnachten, ein erfolgreiches neues Jahr und bitte bleibt der DVFA gewogen. Wir strengen uns auch im nächsten Jahr weiter an, den Kapitalmarkt weiter zu stärken und nach vorne zu bringen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke, Thorsten. Und auch von mir an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes, gesundes und glückliches 2025. Thorsten hat es gesagt, bleibt uns gewogen. Und ich würde mich wie immer freuen, wenn alle im nächsten Monat wieder dabei sind. In diesem Sinne, danke und ciao bis zum nächsten Mal.
Das war 13 plus 1, der DVFA-Podcast. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.